Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich habe meine Bibelschulausbildung schon vor einer Weile auf dem Beatenberg gemacht. Und bei den meisten Bibelschulen ist es ja so, dass man als Student da praktisch mit anpacken darf, soll, muss, wie auch immer. Ich persönlich hatte ein riesengroßes Privileg, denn es gibt ja ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche, in die man da eingeteilt werden kann. Und ich war im coolsten Arbeitsbereich, den es da so gab. Ich war im Elektro-Team. Ich hatte keine Ahnung von Elektrik, ich habe nur Abitur gemacht, keinen Dunst gehabt, aber ich war zunächst mal da eingeteilt, um PC-Sachen zu machen. Und mit der Zeit ging es dann auch mehr so ins Praktische und ich habe eine Menge gelernt von meinen Elektriker-Kollegen. Das war super, aber das war nur ein praktischer Aspekt, den das hatte, in diesem Team zu sein. Denn das Schönste war, mein Chef, der war auch dort Chef vom Jugendarbeitsbereich der Bibelschule. Und so war ein Teil von meiner Arbeitszeit zum Beispiel auch das da. Ich durfte mich beim Canyoning von irgendwelchen hohen Felsen ins Wasser stürzen, während die anderen staubsaugen mussten. Was noch besser war als das, war das. Das ist eine Riesenschaukel, so am Berg gebaut. Die Leute standen da auf so einer Planke, die 3 Meter über dem Boden war, wie auf einem Piratenschiff kann man sich das vorstellen. Und ich war derjenige, der hinten den Hebel ziehen durfte, dass die Planke dann runterstürzt. Großartig, die Angstschreie am Anfang und die Freudenschreie dann beim zweiten Durchgang, wenn die Leute dann so geschaukelt sind. Super cool. Aber es gab noch was Besseres, kann man sich jetzt kaum vorstellen, aber tatsächlich, das waren die Höhlentouren. Die Höhlentouren, die wir mit Jungschar und Jugendgruppen in einer bibelschuleigenen Höhle, die mein Chef da sogar noch entdeckt hatte, wo man da durchgeführt hat. Man sieht schon ein bisschen, die Touren waren was Besonderes. Also man ist dreckig geworden, man hat so einen richtigen Kombi gekriegt, einen Helm, eine Lampe und man musste sich auch zum Teil so richtig durch enge Stellen durchzwängen. Das war großartig. In der Mitte von dieser Höhle war so ein größerer Raum, der war ein bisschen hergerichtet, wir haben da so Bänke drin gehabt und dort gab es dann eine kleine Pause, Tee, Schokostängel und so und dann haben wir mal eine kurze Andacht gehalten. Das Thema hat sich eigentlich automatisch ergeben an diesem Ort, denn eben, wo kämen wir da hin in der Höhle ohne Licht? Also das Thema Dunkelheit und Licht war gegeben. Und als wir mit den Jugendlichen, mit den Kindern immer da drin saßen, da haben wir sie immer gefragt, was denkt ihr? Was seht ihr, wenn wir jetzt das Licht ausmachen? Was sieht man, wenn man in so einer Höhle das Licht ausmacht? Was denkt ihr? Ach, genau. Wenn jetzt hier das Licht aus ist, man sieht dann doch noch so einiges. Es ist schon noch verrückt, man kann sich es gar nicht so richtig vorstellen, denn wenn man sonst schaut zu Hause oder nachts mal aufsteht, die Augen gewöhnen sich noch ans Dunkel, man sieht zumindest Konturen, aber in der Höhle wirklich nichts. Gar nichts. Wenn du mit offenen Augen da sitzt und die Hand, du siehst nichts, überhaupt keine Kontur, gar nichts. Und das hat die Leute schon noch nachdenklich gemacht. In dieser Dunkelheit, ohne ein Licht, es hätte kein einziger mehr den Weg nach draußen gefunden, obwohl die Höhle jetzt nicht riesig war, sie war groß, aber jetzt nicht riesig. Keine Chance. Wenn sich jemand aufgemacht hätte, trotzdem den Ausgang zu suchen, ja, höchstwahrscheinlich wäre man irgendeinen Abgrund runtergestolpert oder an irgendeiner Felswand nicht mehr weitergekommen. Ich habe mir auch überlegt, wenn mir das passieren würde, hätte ich wieder rausgefunden? Vielleicht. Ich war 20 Mal da drin, irgendwann kennt man sich aus, aber auch da, ich wäre mir nicht sicher gewesen, hätte ich in der absoluten Dunkelheit rausgefunden. Die Dunkelheit da drin, die war bedrohlich, die war gefährlich, weil man absolut orientierungslos war. Und jetzt bleiben wir mal kurz so im Geiste in dieser dunklen Höhle, stockdunkel. Denn auf dem Hintergrund lassen sich die Seligpreisungen noch wunderschön erklären. Es soll ja ein bisschen um die Bergpredigt gehen in unseren 3 Kanzeltausch-Gottesdiensten, die wir machen. Und gerade der Beginn der Bergpredigt, die Seligpreisungen, kann man damit wunderschön veranschaulichen. Denn ich behaupte mal, unsere Ausgangslage in der Welt ist die gleiche wie in einer dunklen Höhle. In geistlicher Hinsicht herrscht absolute Orientierungslosigkeit. Kein Wunder, dass es drunter und drüber geht in der Welt. Und folgende Begriffe, und da gäbe es noch mehr, beschreiben, glaube ich, ganz gut die Kultur, die eben herrscht in dieser Welt. Leistung, Unbarmherzigkeit, Unrecht, Streit, Stolz, Egoismus, die ganze Palette, die könnte man noch endlos erweitern, die Liste. Und jetzt kam der Höhepunkt unserer kleinen Höhlenandacht auf dem Beatenberg. Wir haben uns ein Feuerzeug geschnappt und so eine winzig kleine Kerze, ja, nur noch so einen Kerzenstumpen, Größe vielleicht von einem Teelicht, haben wir angezündet. Und siehe da, schon so ein klitzekleines Licht hat diese Dunkelheit zerrissen. Und man konnte wieder so viel sehen, dass man demjenigen, der mit diesem Licht den Ausgang gesucht hätte, ja, man hätte wieder nach draußen gefunden. Aber nur ein ganz, ganz kleines Licht hat schon gereicht. Und in dem Moment mussten wir auch dieses berühmte Wort von Jesus überhaupt nicht mehr groß erklären, wo Jesus mal gesagt hat, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Jesus ist dieses Licht, das die Dunkelheit zerreißt. Er bringt Orientierung in die Orientierungslosigkeit. Und man könnte sagen, die Kultur in seinem Reich, im Reich Gottes, die ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, wie wir so die Kultur in der Welt hier erleben. Darum geht es an den Seligpreisungen. Hey, selig sind die Barmherzigen, die Friedensstifter und so weiter. Gnade, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Frieden, Demut, Nächstenliebe, all das sind so Punkte, die im Reich Gottes wichtig sind. Und im Blick auf dieses kleine Höhlenerlebnis, da ist es auch total nachvollziehbar, warum die Seligpreisungen Seligpreisungen heißen. Wenn du im auswegslosen Dunkel von einer Höhle sitzt und durch deine Entscheidung nur so ein ganz kleines Licht hast für deine Entscheidung für Jesus, dann ist dir zu gratulieren, dann bist du glücklich zu schätzen. Das bedeutet eigentlich dieses griechische Wort Makarios, was der Luther mit selig übersetzt hat. Dir ist zu gratulieren, wenn du im Leben mit Jesus unterwegs bist, denn mit dem Licht wirst du den richtigen Weg finden. Das ist so der Beginn von der Bergpredigt, die Seligpreisungen. Und dann kommt der Abschnitt, dem wir uns heute ein bisschen intensiver widmen wollen. Und jetzt wird's praktisch. Jesus macht nämlich jetzt deutlich, was unsere Aufgabe ist, wenn wir als seine Kinder, als die Repräsentanten von seinem Königreich in der Welt unterwegs sind. Und er sagt Folgendes. Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wieder gewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich glaube, diese bekannten Verse aus der Bergpredigt, die habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Und ich habe mich darauf gefreut, gerade die bekannten Stellen, wo man denkt, das schon wieder. Es ist noch spannend, sich genau die mal wieder zu nehmen und nochmal genau hinzuschauen. Um was geht es da eigentlich? Und ich habe schnell gemerkt, ich muss den Teil mit dem Salz für heute ausklammern. Das darf dann der Simon mal machen in der Predigt, das überlasse ich ihm. Denn ich habe gemerkt, bei solchen Bildern wie Salz, da stecken so viele Gedanken und Überlegungen und Hintergründe dahinter, das können wir heute nicht alles in eine Predigt packen. Also schauen wir uns heute den zweiten Teil von diesem Part an. Wir bleiben nochmal bei unserem Beispiel von der Höhlentour und gucken uns nochmal das Thema Licht an. Denn dieser Part zum Licht beginnt eigentlich schon mal mit einer faustdicken Überraschung, wie ich meine. Dort heißt's: Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Jetzt haben wir gerade vorhin diesen berühmten Vers von Jesus gelesen. Was hat Jesus nochmal gesagt? Wer weiß es noch? Genau, Jesus hat gesagt, ich bin das Licht für die Welt. Und jetzt lies mal den Vers. Wie gewaltig! Jesus gibt uns schon mal einen Anteil an seinem Auftrag. Er sagt zu uns als seinen Nachfolgern, ihr seid das Licht der Welt. Krass. Ich bin ja normalerweise nicht so der Typ, der auf einzelnen Wörtern rumreitet, aber ich dachte, ich mache heute mal eine Ausnahme. Ich will nämlich jetzt mal an der Stelle unbedingt mal mit einer großen falschen Vorstellung aufräumen, die, glaube ich, immer wieder durch unsere Köpfe geistert. Als Christen stehen wir alle in diesem Spannungsfeld, das man vielleicht so mal dieser Farbskala veranschaulichen könnte. Da ist auf der einen Seite die Kultur der Welt, in der stecken wir drin, die steckt in uns drin. Und auf der anderen Seite, da ist die Kultur, die in Gottes Reich herrscht und die Jesus uns vorgelebt hat. Und in unserem Leben als Christ geht es doch darum, dass wir immer mehr die Kultur der Welt hinter uns lassen und dass dieser Balken immer weiter in die andere Richtung geht, dass Gottes Reich immer mehr Ausdruck findet in meinem Leben. Einverstanden, darum geht es doch, das eine hinter sich zu lassen, das andere mehr Gestalt gewinnen zu lassen in meinem Leben. Und jetzt hat diese Veranschaulichung einen großen Nachteil, nämlich den, dass sie unser Leistungsdenken auf den Plan ruft. Und ich behaupte jetzt einfach mal, wir begehen leicht diesen riesengroßen Fehler, dass wir unseren Vers da oben zwar lesen, aber denken, ich werde vielleicht mal das Licht sein. Das wäre dann so der Alternativ-Matthäus, den wir für uns da lesen. Ich werde vielleicht mal das Licht sein, wenn ich mich noch mehr anstrenge. Wenn ich mal so bin, wie eben vielleicht so die anderen Christen aus meinem Umfeld. Ja, vielleicht kann Jesus mich wirklich irgendwann mal brauchen, wenn ich mal mich diesem grünen Bereich in meinem Leben annähere. Aber bis das soweit ist, leuchtet bei mir gar nichts. Dunkel. Was sagt er? Hoppla, jetzt halt's hier so richtig. Soll ich irgendwas anders machen oder ist gut? Okay. Was sagt Jesus? Welches Wort steht im echten Matthäus, auch wenn wir oft immer den alternativen Matthäus lesen? Steht da, ich sollte oder ich müsste oder ich könnte vielleicht mal? Jesus sagt zu seinen Jüngern, und die sind ihm zu dem Zeitpunkt noch nicht lange gefolgt, die hatten noch nicht wahnsinnig viel Ahnung von dem, was da noch alles so sie erwartet. Zu ihnen sagt er, ihr seid, du bist das Licht, das die Welt erhellt. Nicht du könntest vielleicht mal werden. Wenn ich nur schon begriffen habe, dass ich ein verlorener Sünder bin und wenn ich die Vergebung von Jesus angenommen habe in meinem Leben, dann leuchtet da schon ein Licht. Warum? Weil es zunächst mal so gar nicht um meine Leistung geht. Und das zeigt noch eine schöne Veranschaulichung, die mir mal sehr eingeleuchtet hat. Jemand aus meiner Gemeinde hat kürzlich dieses wunderschöne Bild vom Supermond gemacht. Das war vorletzte Woche, glaube ich. Supermond. Weißt du, warum der Mond leuchtet? Steht er da und strengt sich an und jetzt leuchte ich mal. Warum leuchtet der Mond? Wer weiß es?
Der Mond leuchtet, weil er von der Sonne angestrahlt wird. Und ich glaube, so ist es auch bei uns. Jesus ist das Licht der Welt. Und wir reflektieren es, könnte man sagen. Und deshalb werden auch die Menschen um uns herum wahrnehmen, wenn wir mit Jesus im Leben unterwegs sind. So wie man eine Stadt auf den Bergen auch an ihren Lichtern erkennt, steht im Text. Und der Mond, wo ich den so angeschaut habe, das hat bei mir noch eine weitere Frage ausgelöst. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das eigentlich, dass wir den Mond manchmal nur halb sehen oder manchmal nur eine Sichel oder gar nicht? Woran liegt das eigentlich? Und ich war gerade so richtig schön im Predigtschreibflow und ich habe auch gar nicht weiter drüber nachgedacht und ich habe gefunden, ja logisch, ich bastel mal eine Grafik zusammen, woran das liegt. Und ich habe diese Grafik gebastelt. Etwas, also die böse Welt mit ihrer bösen Kultur, hat sich zwischen den Mond und die Sonne gestellt. Deshalb leuchtet der Mond weniger intensiv. Klingt theologisch nachvollziehbar, finde ich. Aber ist das auch astronomisch so? Kennt sich jemand aus von euch? Stimmt die Grafik so?
Ja.
Ja, wenn ich schon so frage, nein, die stimmt nicht, also zumindest nicht wirklich. Nicht, dass ich jetzt der Experte wäre, aber ich dachte, ich muss jetzt schon nochmal dem nachgehen, bevor ich euch hier Blödsinn erzähle. Immer wenn man sich so aus seinem eigenen Fachgebiet aus dem Fenster lehnt, ist es heikel. Ich habe ein paar spannende Grafiken gefunden im Internet zum Thema Mondphasen und die ist falsch. Das sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus. Ich erkläre es euch, warum sehen wir den Mond nicht? Der Mond steht sich sozusagen selbst im Weg. Wenn der Mond hier mit seinem Gesicht ganz nah an der Sonne ist, ist es schön für den Mond, der ist nah an der Sonne, aber was sehen wir davon, von der Welt? Wir sehen seinen Rücken, dann dreht der Mond uns den Rücken zu. Wenn es jetzt die Aufgabe wäre vom Mond, Licht für die Welt zu sein, dann hätte er jetzt versagt. Ist toll für den Mond, dass er nah bei der Sonne ist, aber wir sehen nichts davon. Ist noch spannend, der Mond leuchtet erst richtig, den Vollmond sehen wir dann, wenn der Mond sein Gesicht der Erde zuwendet. Dann leuchtet auch die Sonne da drauf. Und das habe ich gefunden, ist auch nochmal ein spannender Gedanke zum Weiterdenken. Wenn ich Licht für die Welt sein will, dann muss ich mich der Welt zuwenden. Aber wir kommen nochmal zurück zu unserem Predigttext, wäre nochmal so ein Thema für sich. Der Mond, der kann an der ganzen Situation nichts ändern. Aber wir haben in unserem geistlichen Leben die Wahl, denn wir können offensichtlich die Helligkeit einstellen. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Von daher ersetzen wir mal diese Farbskala mit was, das jeder von uns kennt. Es ist der Balken, mit dem man die Helligkeit am Smartphone einstellen kann. So wie dein Smartphone angeschaltet ist, kannst du regeln, wie hell oder wie dunkel es sein soll. Und ich glaube, diese Entscheidung, die können wir auch treffen, jeden Tag im Alltag. Ich leuchte, du leuchtest, das ist ein Fakt. Aber wir haben die Wahl, wir können dieses Licht entweder verstecken oder wir können es voll zur Geltung bringen. Und klar, wir könnten jetzt darüber nachdenken, was es heißt, dieses Licht zu verstecken. Das sind Beispiele genannt. In einer Übersetzung steht hier statt Eimer Scheffel. Weiß jemand von euch, was ein Scheffel ist? Ja, also es ist ein Maß, mit dem man eigentlich damals eben so ein Getreidemaß zum Beispiel, wo man Sachen abgemessen hat, sieht aus wie ein Eimer, deswegen steht da Eimer in manchen Übersetzungen. In der Parallelstelle vom Lukas wird das Licht sogar noch unter einem anderen Gegenstand versteckt. Dort heißt es, man hat das Licht unter einem Bett versteckt, warum auch immer. Und jetzt eben könnte man natürlich in die Auslegungen gehen. Der Reichtum oder die Trägheit, die stellen sich zwischen uns und Jesus. Oder vielleicht auch die Menschenfurcht, die wahrscheinlich nicht selten ganz oben auf der Liste steht, die uns dazu veranlasst, eher die Helligkeit ein bisschen runterzunehmen. Aber im Blick auf die Zeit dachte ich, nein, wir denken jetzt nicht drüber nach, wie wir das Licht dunkler machen können, sondern es geht doch darum, wie es noch mehr leuchten kann. Und so kommen wir jetzt schon zum letzten Abschnitt, wo es heißt, genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und ich behaupte, auch bei dem Vers stehen wir alle wieder in der Gefahr, dass wir ihn lesen, aber für uns wieder einen Alternativ-Matthäus draus machen. Und der Alternativ-Matthäus könnte so heißen: Genau so sollen eure guten Taten vor allen Menschen leuchten, dann werden sie euer Licht sehen und euren Vater im Himmel preisen. Zwei Wörter vertauscht, aber es macht doch nochmal einen wesentlichen Unterschied. Zuerst steht das Licht und dann erst kommen die Taten. Ja, aber was heißt denn das? Dass wir zunächst mal leuchten und dann erst die Taten kommen und nicht umgekehrt. Wie funktioniert das praktisch? Ich dachte, ich bringe euch mal was mit. Das ist meine mysteriöse Tasche hier vorne. Ich bringe euch mit meinen Feuerwehrhelm. Im Atemschutz, da haben wir manchmal Übungen, wo die Räume dann so aussehen wie auf dem Bild. Da wird die Rauchmaschine angeworfen und es wird so richtig vernebelt. Und zum Teil sieht man wirklich nur noch die eigene Hand, wenn man so nah vor die Atemschutzmaske geht. Also da siehst du wirklich nicht mehr allzu viel in so einem Raum. Und das ist dann unser Job, dass man in diesen Räumen dann eben nach vermissten Personen sucht. Und manchmal sucht man auch einen eigenen Trupp, weil man sich natürlich verliert, wenn man da nicht viel sieht. Und ich sage euch, im Dunkeln und im Rauch ist das keine lustige Sache, denn man sieht nicht allzu viel. Jetzt haben aber diese praktischen Feuerwehrhelme noch eine Besonderheit. Davon mal abgesehen, dass man sich nicht den Kopf anhaut. Wer weiß, was die für eine Besonderheit haben? Licht? Lampe? Genau, die Lampe wäre an sich praktisch, aber eben so wie wir halt sind. Meistens vergisst man die Batterie zu wechseln und dann wäre die aus. Aber er hätte auch noch eine andere Eigenschaft. Ja, Schutz, er leuchtet. Diese Helme haben den Vorteil, dass sie im Dunkeln leuchten. Das sieht dann praktisch so aus, das hat mein Feuerwehrkollege mal geschickt. Die leuchten im Dunkeln und das ist praktisch, sage ich euch. Wenn man bei schlechter Sicht eine Übung hat, man hat dann immer noch so ein kleines Schimmern, wo der Helm oder die Flasche vom Kollege ist und dann kann man sich noch recht gut wieder orientieren, wo die anderen sind. Und von daher wäre jetzt mein Schlussgedanke: Wenn wir jetzt so sind, im übertragenen Sinne wie mein Feuerwehrhelm, was können wir dann tun, damit wir im Alltag möglichst stark leuchten? Wie wird so ein Helm aufgeladen? Wie lädt er sich auf? Der lädt sich durch Licht auf. Wenn man den jetzt hier eine Weile im Licht stehen lässt, leuchtet er im Dunkeln. Wenn er immer in meiner Tasche wäre, wird da gar nichts leuchten. Der lädt sich mit Licht auf. Und ich glaube, das ist auch der große Ratschlag, den uns da Jesus mitgibt in diesem Abschnitt der Bergpredigt. Wir müssen uns so oft und so lang es geht im Licht, also Jesus, aussetzen. Wie macht man das praktisch? Ich hab den Bibelvers auf eurer Schautafel heute Morgen gesehen, der passt super gut. Wer weiß, welcher da draufsteht? Ist gemein, gell? Man läuft immer dran vorbei und achtet gar nicht mehr drauf. Das ist wieder der Vorteil, wenn man Gast ist. Ich habe drauf geachtet. Ein Licht auf meinem Wege. Psalm 119. Das wäre schon mal ein super guter Tipp, um diesen Helm aufzuladen. Gottes Wort ist das Licht auf unserem Wege. Und es ist von daher keine blöde Idee, den Tag schon mal damit zu starten, darin zu lesen. Denn das lädt meinen Helm auf. Oder wenn ich mir den Tag durch immer wieder Zeit nehme, bei allem, was mich so beschäftigt und mit Jesus das bespreche, man könnte ja auch beten sagen, dann lädt das den Helm auf. Lobpreis zu hören, Lobpreis zu machen, ein hilfreiches Buch zu lesen, im Gottesdienst sich zu treffen, auch mit anderen Christen Gemeinschaft pflegen, darüber hinaus austauschen, all das ist Helm aufladen und es gäbe noch manches mehr. Wenn wir uns bei all unserem Tun auch immer wieder fragen, was hätte denn Jesus getan? Wenn wir seinem Vorbild nacheifern, jeden Tag, ich glaube, dann wird dieser Helligkeitsregler sich immer weiter nach rechts verschieben. Dann leuchtet dieser Helm und dann wird diese Kultur von Gottes Reich immer mehr sichtbar. Also, auch wenn du alles vergessen hast, was ich jetzt heute Morgen gesagt habe, merk dir einfach diese zwei Sachen. Du bist das Licht, das die Welt erhält. Du bist das. Und im Wissen, dass du das bist, lade ich dich auch ein. Nimm diesen Helm jeden Tag, setz ihn auf und dann geh so in deinen Alltag und dann leuchte, damit die Menschen um dich herum aus dem Dunkeln dieser Höhle, ja, dieses Licht sehen und den Weg zu Gott finden. Und Gott wird dann gepriesen und das ist das, worum es geht. Amen.